Hi, ich bin Asterix und beschäftige mich seit 10 Jahren ungefähr mit Wahlsystemen. Weil wir dieses Jahr in Niedersachsen die Kommunalwahl haben, habe ich mir die angeguckt und halt den Vortrag. Einmal so ein bisschen Geschichtliches. Die Wahlen gibt es, also allgemeine Wahlen gibt es länger als das Hackover, also über 2000 Jahre schon. Und mit der Zeit haben sich die Wahlsysteme verändert. Die sind allgemein etwas fairer und demokratischer geworden und auch ein bisschen mathematisch komplizierter. Dadurch, dass sie mathematisch komplizierter werden und wir heute Taschenrechner haben, rechnen wir oft das Wahlergebnis mit einem Computer aus. Mit Wahlergebnis meine ich an dieser Stelle, nachdem die Stimmen aus der Urne ausgezählt sind und ich habe die alle zusammensummiert, dann gucke ich mir an, was mache ich damit. Genau, und da geht es mit dem Computer halt schneller. Aber Computer machen Fehler. Beispiel letzte Landtagswahl in Sachsen, da kam ein falsches Ergebnis raus und das ist erstmal nicht aufgefallen. Und deswegen ist es eine gute Idee, wenn wir verstehen, wie funktioniert das Ganze und das per Hand nachrechnen können. Und einmal im Überblick, wir haben in Deutschland eine Bundestagswahl, wir haben 16 Bundesländer, also 14 Kommunalwahlen. Warum nur 14? In Berlin und Hamburg gibt es eine andere Art von Wahlen, weil das Stadtstaaten sind. Die haben nicht eine Unterscheidung zwischen Landtagswahl und Kommunalwahl. Und dann gibt es ganz viele Gemeinden. Und wir haben bei diesem Ganzen über 30 verschiedene Wahlsysteme. Also an der Stelle verschieden, auch inklusive von, ab welchem Alter darf ich wählen. Dieses Jahr haben wir Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und Kommunalwahlen in Bayern, Hessen und Niedersachsen und außerdem in Berlin die entsprechende Wahl. Und auf Kommunalebene wählen wir Räte, die heißen je nach Ort und ein bisschen verschieden, Landrat, Ortsrat, Stadtrat, wie auch immer. Und wir wählen BürgermeisterInnen, zum Beispiel, also die heißen auch dann verschiedene OberbürgermeisterInnen oder Stadtteilortsoberbürgermeisterin, das sind dann verschiedene Namen je nach Region, aber im Prinzip das Gleiche. Die Rechtsgrundlagen für das Ganze sind die für die bundesweite Wahl das Bundestagswahlgesetz und die Wahlgrundsätze sind bundesweit geregelt. Landesweit geregelt sind die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen. Die müssen sich aber an die Wahlgrundsätze halten. Und unterscheiden können sich die auf sehr viele verschiedene Weisen. Wer ist wahlberechtigt? Wie viele Stimmen bei der Wahl habe ich? Ist die Listenform offen oder geschlossen? Gibt es Überhangmandate? Werden die ausgeglichen? Gibt es eine Sperrklausel und wie sieht die aus? Und das aus meiner Sicht spannendste Thema ist das Sitzzuteilungsverfahren. Da komme ich dann am Ende noch genauer drauf. Ja, und ich gehe so ein paar Punkte, wo sie sich unterscheiden können, durch. Jedes Detail kann ich nicht ansprechen, weil dafür die Zeit nicht reicht. Es gibt sehr viel. Erstmal die Wahlberechtigung. Da wird unterschieden zwischen passiv und aktiv. Passiv heißt, ich lasse mich wählen. Aktiv heißt, ich kann wählen. Und das wird dann durch ein paar Sachen eingeschränkt. Zum Beispiel, wie alt bin ich? Bei den Bundestagswahlen können wir wählen, wenn wir 18 sind. Dann gucken wir als nächstes an Wohnort. Ist bei der Bundestagswahl zum Beispiel egal. Da gilt dann die Staatsangehörigkeit, nämlich Bundestagswahl darf ich mitwählen, wenn ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Bei der Kommunalwahl darf ich mitwählen, wenn ich dort wohne und die Staatsangehörigkeit eines EU-Lands habe. Und dann kann ich noch per Gerichtsbeschluss ausgeschränkt werden von der passiven oder aktiven Wahl. Zum Beispiel könnte man die AfD verbieten. Hier, vielleicht schlecht zu sehen, habe ich das Wahlalter einmal aufgeteilt in der Deutschlandkarte. Von 16 hier oft im Norden bis 18 hier unten im Süden. Bei ein paar Ländern wie in Niedersachsen ist ein Stern dran an der 16. Das heißt, dass wir dort ein Wahlalter bei der Kommunalwahl 16 haben und bei der Landestagswahl aber ab 18. Da wird also innerhalb des Bundeslands unterschieden, wie das gehandhabt wird. Die Sperrklauseln, das bedeutet, eine Partei hätte genug Stimmen, um einen Sitz zu bekommen im Parlament, aber hat eine gewisse Anzahl an Stimmen, die die Hürde beschreibt, nicht erreicht. Üblich ist da eine 5%-Hürde wie bei der Bundestagswahl. Es gibt auch ganz viele andere Werte, 2%, 2,5%, 3%, 3,03 und was auch immer in den Gesetzen steht. Und diese Sperrklauseln gelten zum Beispiel nicht für Parteien, die Minderheiten vertreten, wie SSW in Schleswig-Holstein. Das Ganze, also Sperrklauseln gab es früher auch bei Kommunalwahlen, aber die wurden gestrichen, weil es mehrere Gerichtsurteile gab, dass die Sperrklauseln auf Kommunalebene verfassungswidrig sind letztendlich. Die muss begründet werden, warum man da eine Sperrklausel macht. Und das Gericht hat geurteilt, das ist auf Kommunalebene nicht gegeben. Jetzt die Stimmanzahl. Bei der Bundestagswahl kennen wir das, dass wir eine Wahlkreisstimme und eine Listenstimme haben. Das nennen wir in Deutschland oft Erst- und Zweitstimme. Und bei den Kommunalwahlen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir meistens drei Stimmen. Das ist vor allem hier in Ostdeutschland und Norddeutschland. In Sachsen-Anhalt haben wir je nach Wahlkreis 1 oder 7 oder irgendwas dazwischen viele Stimmen. Das ist bei der gleichen Wahl im Wahlkreis unterschiedlich. In Hamburg haben wir 10 Stimmen. Und in Süddeutschland ist verbreitet, dass wir N viele Stimmen haben. N heißt, wir haben so viele Stimmen, wie Sitze im Parlament verteilt werden. Das können auch mal sehr viele werden. Die kann ich dann, das kommt gleich. Jetzt Listenform, was heißt das? Wenn ich in einer Wahlurne stehe, dann habe ich da Wahlvorschläge und meistens stehen die Menschen zusammen als Partei zur Wahl. Und es ist aber nicht eine Person in der Partei, sondern eine Liste an Personen. So, und wer bestimmt jetzt die Reihenfolge innerhalb der Partei, wer ins Parlament kommt? Das heißt, wenn die Listenform offen ist, dann werden die Personen sortiert in der Reihenfolge, wie sie Wahlstimmen erhalten haben bei der Wahl. Geschlossen heißt, die Partei bestimmt die Reihenfolge der Person, die ins Parlament kommt, unabhängig davon, wer mehr Stimmen bei der Wahl erhalten hat. Und da, wo es offene Listenformen gibt, da kann ich kumulieren. Das heißt, wenn ich wähle und ich mache meine Kreuze so viel wie ich darf bei der gleichen Person, dann kriegt die ja mehr Stimmen auf einmal als eine andere Person von mir und hat dadurch die Möglichkeit, in dem Rang, in dieser Liste aufzusteigen und dann wen innerhalb der Partei zu überholen und dann zuerst ins Parlament reinzukommen. Ja, das geht in den meisten Bundesländern, aber eben nicht in Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein. Da entscheidet die Partei das selber. Auch noch interessant beim Kumulieren, in den Bundesländern, wo man N viele Wahlstimmen hat, ist eingeschränkt, wie viele Stimmen ich auf einmal auf die gleiche Person tun darf, nämlich höchstens 3. Und in Bundesländern, wo ich eh nur 3 Stimmen habe, kann ich sowieso nicht mehr als 3 Stimmen an die Person verteilen. Jetzt Direktmandate, was ist das? Die werden bestimmt mit der Wahlkreisstimme oder der sogenannten Erststimme. Und die entscheidet bei manchen Wahlen, wer denn ins Parlament einzieht. Das kennen wir aus der Bundestagswahl oder kannten das daher. Das funktioniert so, wer in dem Wahlkreis die meiste Stimmen insgesamt hat von allen Personen, die wird dann als Direktmandat ausgewählt und darf ins Parlament gehen. Und das soll keinen Einfluss auf das Verhältnis der Parteien zueinander haben. Nicht, dass dann eine Partei, die 30% hat und ganz viele Direktmandate gewonnen hat, auf einmal 50% kriegt oder sowas. Das muss also das Verfahren berücksichtigen, dass das Verhältnis dadurch nicht verzerrt wird. Und damit das nicht passiert, brauchen wir Überhangsmandate. Das passiert, wenn die Sitze, die die Partei bekommen hat, nicht ausreichen, um alle Direktmandate zu versorgen. Und diese Überhangsmandate sollen dann ausgeglichen werden mittels Ausgleichsmandaten, was automatisch zur Folge hat, dass unser Parlament immer größer und größer wird. So war das bei der Bundestagswahl über viele Wahlperioden hinweg. Und da ist dann irgendwann das Gericht eingeschritten und hat gesagt, das geht so nicht weiter, ihr müsst das Wahlsystem ändern. Und seit der letzten Wahl verfallen einfach alle Überhangsmandate komplett bei der Bundestagswahl. Davor war es, dass die halt komplett ausgeglichen wurden. Jetzt ein Beispiel aus Niedersachsen bei der Landtagswahl. Da wird geguckt, passieren Überhangmandate? Wenn ja, machen wir das Parlament einmalig größer um die Anzahl von 2-mal der Anzahl der Überhangmandate. Die nutzen wir dann zum Ausgleichen. Und wenn dann immer noch Überhangmandate da sind, dann kriegt die Partei die einfach zusätzlich geschenkt. Also da geht dann auf einmal das Verhältnis kaputt. Das ist aktuell im Landtag bei uns auch so. Dann zum Thema Stichwahlen. Was passiert eigentlich zum Beispiel bei einer Bürgermeisterinnenwahl, wenn keine Kandidatur über 50% erreicht hat? Und dann muss es eine Stichwahl geben. Und zwar eine Stichwahl zwischen zwei Personen, zwischen der Person, die meisten Stimmen bekommen hat, und der Person, die zweitmeisten Stimmen bekommen hat. Und dann können wir alle nochmal zur Wahlurne laufen. Es ist auch möglich, im Wahlsystem das so einzubauen, dass direkt die Stichwahl mit integriert ist in dem Wahlsystem. Das habe ich aber in Deutschland nicht gefunden, dass das angewendet wird bei einer Kommunalwahl. Es kann auch passieren, das ist auch passiert bei der Kommunalwahl in Bayern, dass die einzige Person, die sich zur Wahl stellen hat lassen, nicht 50% erreicht hat. Und da muss es auch eine Stichwahl geben. Und dann wussten die Leute erstmal nicht, zwischen wem denn. Naja, einfach zwischen der Person, die zweitmeisten Stimmen bekommen hat. Weil bei der Kommunalwahl kann ich auch Namen von anderen Menschen auf den Zettel schreiben. Und das ist dann eine gültige Stimme für diese Person. Und da ist dann in die Stichwahl oder hätte reingehen können eine Person, die ursprünglich gar nicht zur Wahl stand. Die haben es dann ein bisschen anders gelöst, könnt ihr online recherchieren. Jetzt zum Thema Sitzzuteilungsverfahren. Das ist eine Algorithmusklasse, bei der es darum geht, eben dieses riesige Wahlergebnis mit großen Zahlen zusammenzuschrumpfen auf ein Parlament mit einer festen Anzahl an Sitzen. Ich nutze dafür dann Variablen, damit die Slides gleich etwas kürzer sind, nämlich für die Wahlstimmen V und Parlamentsgröße, die Anzahl der Sitze nenne ich immer N. Und an sich ist so ein Zusammenschrumpfen ein einfaches Problem. Wir können das mit einem Dreisatz lösen. Aber bei einem Dreisatz kommen Kommazahlen raus und ein Parlament kann keine halben Sitze oder so haben. Da sind die Sitze ganzzahlig. Deswegen müssen wir uns irgendeinen mathematischen Algorithmus überlegen, der das berücksichtigt, dass das im Ergebnis nur Ganzzahlen drinstecken. Da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze. Einmal ein sehr klassisches, altes, das Hare-Niemeyer-Verfahren, was erstmal einen Dreisatz macht und dann weiterrechnet. Oder das Divisor-Verfahren bzw. Höchstzahl-Verfahren. Da gehören Sendlager und D'Hondt dazu. Und in beiden Kategorien gibt es noch beliebig viele weitere, aber das sind die drei, die bei Kommunalwahlen in Deutschland eingesetzt werden. Ich erkläre hier wieder ein Schaubild, wo welches Verfahren benutzt wird. Wir haben im Saarland D'Hondt. Ansonsten haben wir in Ostdeutschland bis Hessen und Niedersachsen Hare-Niemeyer. Und in Süd- und Westdeutschland und in Schleswig-Holstein und Hamburg und Bremen Sendlager. Was die Unterschiede sind, erkläre ich jetzt in den nächsten Folien. In Niedersachsen ist noch spannend. Niedersachsen ist das einzige Bundesland, was ein anderes Sitzzuteilungsverfahren benutzt bei Kommunalwahl und Landtagswahl. Und zwar nutzt Niedersachsen bei der Landtagswahl das D'Hondt-System. Und bei der Bundestagswahl haben wir das Sendlager-Verfahren. Das heißt, in Niedersachsen sind wir einmalig damit, dass wir drei verschiedene Verfahren bei Wahlen benutzen. Also das Hare-Niemeyer-Verfahren, das ist relativ simpel. Wir machen erstmal einen Dreisatz, also hier die Eigenschaft. So ein Verfahren soll möglichst den Wahlgrundsatz Gleichheit der Wahl erfüllen. Das heißt, dass die Sitze, die eine Partei erhält, korrelieren sollen mit den Stimmen im Verhältnis zu den anderen Parteien. Also das ist hier die Rechnung Sitz pro Stimme. Das soll möglichst wenig davon abweichen. Im perfekten Dreisatz wäre Sitz pro Stimme bei allen Parteien gleich. Aber da wir eben Kommazahlen haben, müssen wir in irgendeiner Form davon abweichen. Das macht das Hare-Niemeyer-Verfahren, indem es dann die erstmal alle einen Dreisatz macht, abrundet, die Sitze alle verteilt und dann die übrig gebliebenen Sitze sich anguckt, wie viel sind das, und die Nachkommastellen aus der Rechnung oben benutzt, die sortiert und dann in der Reihenfolge der Größe nach verteilt. Das ist mathematisch etwas interessant, weil dabei Paradoxien auftreten. Hier erstmal eine mathematische Formel, Hier oben ist einfach für jede Partei soll die Anzahl der Sitze im Parlament, die ist ja konstant, sein. Hier der Dreisatz und dann plus x. X ist für jede Partei entweder 1 oder 0. Ob es 1 oder 0 ist, ist abhängig davon, wie viele Stimmen andere Parteien bekommen haben. Deswegen habe ich das nicht weiter ausgeführt. Die Paradoxien bei Harry Niemeyer sind interessant, weshalb es nicht einfach benutzt wird. Wenn mein Parlament größer wird und ich das gleiche Wahlergebnis habe, kann es passieren, dass eine Partei auf einmal weniger Sitze erhält. Wenn ich eine Partei streiche aus einem gleichen Wahlergebnis, dann kann es passieren, dass sich das Verhältnis zwischen zwei anderen Parteien zueinander verändert. Und das finde ich sehr absurd, wenn eine Partei A mehr Stimmen erhält bei einer Wahl, kann es passieren, dass sie einen Sitz weniger erhält und gleichzeitig eine Partei B weniger Stimmen erhält und dabei einen Sitz mehr bekommt. Und das sind so Eigenschaften, die wollen wir eigentlich nicht haben in einem Wahlsystem. Deswegen wird nicht überall Harry Niemeyer eingesetzt, sondern sich nach weiteren mathematischen Algorithmen gesucht, die diese Paradoxien nicht haben. Saint-Laguë ist da ein sehr beliebtes aktuell. Das hat meistens das gleiche Ergebnis wie Harry Niemeyer, aber hat eben diese Paradoxien nicht. Und das hat die mathematische Eigenschaft, dass es die Abweichung Sitz pro Stimme minimiert. Also theoretisch, mathematisch betrachtet, erstmal wahrscheinlich das fairste Verfahren, was es so gibt. Das funktioniert aber nicht darüber, dass ich erst einen Dreisatz mache und dann gucke, was mache ich mit den restlichen Sitzen, sondern da gehe ich algorithmisch anders dran. In vielen Gesetzen steht da, wenn wir es in Mathe reinschreiben würden, errate ein x, sodass diese Formel hier passt. Und zwar die Anzahl der Parlamentssitze soll gleich sein der Summe, also über alle Parteien hinweg, die Stimmen der jeweiligen Partei geteilt durch x. Und das x ist zwischen allen Parteien gleich, das ist also eine Konstante, die ich erraten muss. Die Stimmen sind das Wahlergebnis, ist auch konstant und n ist auch konstant. Sobald ich da richtig erraten habe, habe ich das Ergebnis. Ein Algorithmus mit Erraten mag ich nicht. Es gibt mathematisch äquivalente Algorithmen, die auf das gleiche Ergebnis bekommen. Ist auch bewiesen, dass die äquivalent sind. Da gibt es Paper zu. Also lässt sich ein, auf Englisch heißt es Highest Average Method, ein Höchstseilverfahren bauen. Hier ist ein in Python angelehnter Pseudocode. Ich kann einfach für jede Partei iterieren, die Stimmen nehmen. Und hier in einer Schleife eine Tabelle ausfüllen. Nämlich berechne ich die Anzahl der Stimmen durch einen Divisor. Und diesen Divisor iteriere ich bei Saint-Laguë mit 1 startend und dann in 2er Schritten. Ich muss maximal n viele Zahlen ausrechnen, weil unser Parlament n groß ist. Eine Partei wird nicht mehr Sitze kriegen, als das Parlament groß ist. Deswegen steht ja 2 mal n als Maximum, wo ich hin iteriere. Und danach, wenn ich diese riesige Tabelle für jede Partei entsprechend ausgerechnet habe, kann ich über die Parlamentssitze iterieren und dann der Größe nach verteilen. Das D'Hondt-Verfahren ist äquivalent zum Saint-Laguë-Verfahren, wenn wir das algorithmisch betrachten, hat aber eine höhere Abweichung Sitz pro Stimme. Es hat nämlich einen kleinen Unterschied. In dieser Iteration hier, wo ist mein Mauszeiger? Da. Da iteriere ich nicht von 1 in 2er Schritten, sondern von 1 ausgehend in 1er Schritten. Warum das zu einer größeren Abweichung führt, mathematisches Problem, ist interessant, gibt es auch wieder Paper zu, kann ich hier jetzt nicht erklären. Das ist ein größeres Analysethema. Das war nach 1945 in Deutschland das beliebteste und am häufigsten eingesetzte Verfahren, weil es halt erstmal total simpel klingt. Mit dieser, wir iterieren hier durch, fangen mit 1 an und machen immer 1 mehr. Irgendwann ist aufgefallen, das hat ja komische Verzerrungen. Hier nochmal der Vollständigkeit halber die Formel. Genauso wie bei Saint-Laguë, errate ein x, sodass diese Formel hier passt. Der kleine Unterschied ist, bei D'Hondt habe ich hier eine Abrundung. Bei Saint-Laguë runde ich unter 0,5 ab und über 0,5 auf. Also bei Saint-Laguë runde ich echt und bei D'Hondt immer nach unten. Das erklärt dann auch, wo die Abweichungen herkommen. Und diese Abweichungen sind strukturell so, dass immer größere Parteien bevorzugt werden gegenüber kleineren, über alle Wahlen hinweg. Und da gab es schon sehr viel Diskussion in der Vergangenheit in Deutschland zu. Zum Beispiel gab es in Bayern 1992 ein Gerichtsurteil, das das Verfahren Dornt in Bayern für verfassungswidrig erklärt hat. Ja, Saarland und Niedersachsen nutzen das halt noch. Und verfassungswidrig heißt an der Stelle bundeslandsweit. Das ist also nicht auf Bundesebene, deswegen ist es hier immer noch im Einsatz. Und dieses Doppeldornt, das heißt, dass ich nicht nur mein Gesamtergebnis einmal das Parlament abbilde, sondern ich kann auch die Wahlkreise mit Dornt verteilen und aus diesem Ergebnis, aus der Summe dann weiter aufs Parlament verteilen. Dadurch potenziert sich der Fehler in die gleiche Richtung immer weiter. Oder ich rechne das Parlament aus und aus dem Parlament sitzen mit Dornt wieder die Ausschüsse des Parlaments. Da potenziert sich auch wieder der Fehler, wenn ich da immer Dornt benutze. Genau, und damit bricht es den Wahlgrundsatz Gleichheit der Wahl zu einer gewissen Menge. Nicht so stark, dass es grundsätzlich verboten ist, aber schon so weit, dass es in bestimmten Formen verboten ist. Es wurde dieses Jahr auch in Ungarn gewählt. Da fand ich interessant, die haben so ein Extrem-Dornt-Verfahren. Die wenden Dornt einfach mehrfach an, sodass eine Partei, die gerade 50% erreicht, auf einmal eine Zweidrittelmehrheit kriegt. Und deswegen, das erklärt auch so ein bisschen die Wahlergebnisse dort. Ich habe hier mir einmal eine Wahl ausgedacht, die den Unterschied deutlich macht. Ich habe mir ausgedacht, unser Parlament soll 43 Sitze haben und es treten drei Parteien an. Partei Gold hat 1312 Stimmen erhalten, Partei Grün 160 Stimmen und Partei Grau hat 23 Stimmen. Ich musste da ein bisschen mit den Zahlen rumdrehen, bis es gepasst hat. Hier eine sehr schöne Grafik. Der erste Balken ist, was beim Dreisatz, also jeweils der erste Balken ist, was beim Dreisatz rauskommt. Der jeweils zweite Balken ist, was das Hare-Niemeyer-Verfahren als Rechnung da dann rauswirft. Dritte Balken ist, was das Händler-G-Verfahren da rauswirft. Und der vierte Balken, was Dornt da rauswirft. Wir sehen hier beim Dreisatz, dass Partei Gold 37,73% nach Dreisatz erhalten würde. Bei Hare-Niemeyer runde ich entsprechend erst auf 37 ab und addiere dann eins drauf. Bei Sendler G habe ich durch diesen Algorithmus 37 errechnet und bei Dornt komme ich auf 39, also mehr als ein Sitz mehr aufgerundet. Die Grüne Partei hat hier 4,6 Stimmenanteil nach Dreisatz und da kommen dann eben 4, 5 oder 4 Sitze bei raus. Hier ist der Unterschied zwischen Sendler G und Hare Niemeyer deutlich, dass wir vier oder fünf rauskommen. Und die graue Partei kriegt nach Dreisatz nur 0,66 Sitze, also nicht genug Sitze für einen ganzen Sitz. Und da rechnet dann das Hare Niemeyer-Verfahren auf 1, weil es erst 0 sind und durch die Plus-1-Addition dann auf 1. Und das Sendler G rechnet direkt auf 1 raus, auch wenn es knapp war. Und bei Dornt reicht es für die Rundung dann am Ende nicht und landet bei 0. Ja, und diese Abweichungen sind relativ minimal, aber sie sind schon deutlich zu sehen, dass sie etwas komisch aussehen. Ich finde gerade, dass das Dornt hier von 37,73 auf 39 kommt, nicht so toll. Und ein Gerichtsurteil aus diesem Jahr, aus Januar, da wurde vielleicht, ich weiß es nicht, habe ich nicht verfolgt, in Hessen versucht, vom Hare-Niemeyer-Verfahren zurück aufs Dornt-Verfahren zu wechseln. Und da hat dann das Gericht geurteilt, die Wiedereinführung des Sitzzuteilungsverfahrens Dornt unter Abkehr vom Sitzzuteilungsverfahren Hare-Niemeyer für die hessische Kommunalwahl ist verfassungswidrig. Also da erkennt inzwischen das Gericht, okay, die Abweichung bei Dornt ist so groß, das wollen wir nicht mehr zurückhaben. Aber da, wo es das noch gibt, ist es noch nicht weggeklagt oder ist es okay? Genau, ich habe für den ganzen Inhalt mir sehr viele Gesetze durchgelesen, also für jede Kommunalwahl, weil das Bundesland abhängig ist, ein eigenes, also 16 Stück und dann noch mehr. Die habe ich jetzt nicht alle hier verlinkt, aber was ich empfehlen will an Links ist einmal die Seite wahlrecht.de. Das ist ein Verein, wo alle Quellen drauf sind, auch solche Rechnungen, wie ich hier gezeigt habe, noch ganz viele mehr und wo noch sehr viel mehr Detailerklärungen sind über alles Mögliche. Und dann als offizielle Seite des Staates habe ich einmal bundeswahlleiterin.de angegeben. Die kümmert sich um die Bundestagswahl, aber da sind dann auch entsprechend einige Materialien verlinkt. Und ich nehme an, wir haben ein bisschen Zeit für Fragen.
Ja. In dem Staat gibt es ja die Kuriosität, dass dieselben Stimmen für...
In Bremen-Stadt gibt es ja die Kuriosität, dass dieselben Stimmen für den Gemeinderat und das Landesparlament zählen und UnionsbürgerInnen nur für den Gemeinderat stimmen können. Hast du irgendwie im Kopf, ich weiß nicht, wie viele Stimmen es da geben müsste, damit...
Ich habe das nicht so tief im Detail angeguckt. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es da getrennt wird, weil es eine quasi eine Kommunalwahl und das andere quasi eine Landtagswahl ist. Aber es wird irgendwie zusammengedrückt, weil Bremen auch sowas wie eine Stadtstadt ist. Die Zahlen im Detail kenne ich da nicht.
Was würdest du sagen, warum ist das überall so unterschiedlich? Weil es gibt ja eigentlich ziemlich eindeutig so einen Favoriten, der das im Prinzip ja am besten macht, die wenigsten Abweichungen hat.
Ja.
Warum ist das trotzdem überall unterschiedlich? Würdest du sagen, ist eher keine Motivation von den großen Parteien, davon abzugehen? Oder?
Auch. Es ist historisch gewachsen. Das Dohn-Verfahren war halt zuerst da. Und bei der Bundestagswahl war das so, dass vom Dohn-Verfahren aufs Harre-Niemeyer-Verfahren gewechselt wurde und vom Harre-Niemeyer-Verfahren aufs Sandler-G-Verfahren und seit dieser Wahl eben ohne Überhangsmandate. Zusätzlich zu dem Sitzzuteilungsverfahren gab es halt noch die ganzen anderen Eigenschaften mit Sperrklausel und so weiter. Ein paar Sachen, da verhalten sich die Verhältnisse dann auch nochmal ein bisschen anders. Das guckt sich das Gericht dann immer mit dazu an, wie verhält es sich, wenn wir die Sperrklausel so hoch haben oder nicht und so weiter. Und ja, es gibt den Drang, dass große Parteien das Dohn-Verfahren bevorzugen. Ich habe vor ein paar Jahren gehört, dass die Union versucht hat, wieder mehr Dohn einzuführen in Deutschland. Eine Begründung allgemein Dohn zu bevorzugen ist, damit Kleinstparteien rausgehalten werden und damit wir keine Weimarer Verhältnisse kriegen. Das Gleiche ist aber bei den Sperrklauseln so und das macht das Verhältnis der anderen Partei nicht kaputt. Also das ist ein Thema, wo, glaube ich, die Bevölkerung ein bisschen genauer hingucken soll, mal politisch nachfragen soll, warum wird das so gemacht?
Ich habe mich irgendwie gefragt, warum muss das so kompliziert gerechnet werden? Man könnte doch einfach, es geht ja nur um die Nachkommastellen, man könnte die doch einfach ganz doof auf- oder abrunden. Und ja. Dann ist die Größe des Parlaments variabel, wie ja auch bei den Übergangsmandaten ja auch. Also war das mal eine Überlegung irgendwann? Oder?
Ich weiß nicht, ob irgendwo in Deutschland die Parlamentsgröße variabel ist. An sich ist das ein Ansatz. Es gibt auch auf der Weltwahlen, wo das gemacht wird. Aber ich meine, in Deutschland steht überall im Gesetz, die Sitze des Parlaments sind konstant und sollen so groß sein.
Aber und bei den Überhangsmandaten?
Ja, die werden danach auf die Konstante drauf addiert.
Also sind sie auch variabel?
Ja, aber es ist eine konstante Basis.
Okay.
Und dadurch musst du halt ein komisches mathematisches Verfahren dann da drauf packen, damit es irgendwie passt. Ja, und eben wegen diesen Paradoxien bei Herrn Niemeyer. Da hat dann auch schon ein Gericht geurteilt, nee, also hier mit mehr Stimmen, weniger Sitze, das entspricht nicht unserem Wahlgrundsatz, das soll anders. Ja, und dann musste da sehr viel mathematisch drüber überlegt werden, wie machen wir das. Gut, ich glaube, wir sind fertig. Danke. Danke.